Heute in CT Uplink: Billig-Smartphones, Kopierschutz in E-Books und Obsoleszenz. Bis gleich.
CT Uplink.
Ja, willkommen zu CT Uplink, neue Folge, neue Woche und neues Heft. Das Blaue zur Virtual Reality ist Top-Thema. Da werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Das ist ja gerade aktuell überall. Wir haben andere Themen rausgesucht für euch heute und mit mir sind heute hier
Hannes Schule,
Achim Bartschok
und Christian Wölbert.
Genau, und ich bin Martin Holland. Das habe ich vergessen. Mit Hannes fangen wir an. Du hast ich habe Billig-Smartphones gesagt, aber eigentlich geht es um preiswerte Smartphones. Was genau hast du denn?
Ja, je nachdem, wie man es
genau,
nehmen möchte.
Den Geldbeutel an, ja.
Es sind halt nicht die billigsten Handys, ne? Es gibt halt jetzt schon irgendwie Android-Smartphones für 50, 60 Euro mittlerweile. Wir haben uns halt so die Kategorie rausgesucht zwischen 100 und 160 Euro. Mhm. Weil halt erfahrungsgemäß einfach so, dass die Kategorie ist, wo du halt möglichst wenig Geld noch ausgibst, aber alles damit machen kannst.
Okay.
Und ja, das hat sich auch mal wieder im Test bestätigt. Also ja, saßen die, glaube ich, schon mal so vor einem Jahr ungefähr mit so preiswerten Handys. Da gab es noch eine ganze Menge zu meckern. Und das hat sich schon mal geändert. Also die haben einen riesigen technischen Sprung gemacht. Du kriegst da jetzt standardmäßig HD-Displays und bei vielen sogar LTE und so. Und ja, es sind einfach zum allergrößten Teil, mit wenigen Ausnahmen, sind es halt wirklich alles empfehlenswerte Geräte, die man zumindest voll benutzen kann.
So. Und es sind nur Android-Handys oder gibt es auch noch andere in der Presse?
Also wir hatten jetzt 6 Geräte und von denen waren 2 jetzt Windows-Geräte. Einmal hier dieses Lumia direkt von Microsoft und dann hier noch ein Arcos-Gerät, halt mit den Kacheln, mit Windows 10 halt schon drauf. Ähnliche Probleme wieder wie bei den großen Lumias. Also wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir diese Lumia 950, diese Spitzenmodelle da und hatten halt das erste Mal Windows 10 in der Hand, Windows 10 Mobile und haben halt da festgestellt, dass es irgendwie so an so ein paar Ecken immer mal wieder Performance-Probleme gibt und dass man wartet immer ziemlich lange und so weiter. Das ist natürlich auf den Billiggerät nicht besser geworden.
War das schon immer bei Windows Phone, Windows?
Also früher konnte Windows Phone eigentlich recht gut mit so Low-End-Geräten umgehen. Ja. Das lag aber auch oftmals daran, dass sie ziemlich geschickt so Animationen eingesetzt haben. Also es hat nicht gerüttelt, sondern man hatte so Wartezeiten eigentlich, bis irgendwas gestartet ist oder bis man scrollen konnte etc. Aber da kamen dann halt irgendwelche schicken Punkte rein, die sich dann gedreht haben und sowas.
Ach so.
Dadurch ist es nicht so aufgefallen. Und bei Windows 10 Mobile ist es jetzt so, dass so ein paar von den Animationen wieder rausgenommen wurden.
Ja.
Und dadurch einfach auffällt, dass es halt öfter mal ein bisschen was braucht. Also allein schon hier, wenn man so rüberscrollt zu der App-Übersicht oder sowas, da fehlt dann einfach so eine halbe Sekunde, bis es reagiert oder so. Also es funktioniert alles. Es ist jetzt auch nicht so, dass es wie früher ist, dass es halt ewig dauert. Aber
also das ist wahrscheinlich was bei den Android-Handys dann auch ist. Das ist halt ein bisschen langsamer ist als die super flüssigen, was hatten wir neulich, das S7?
Ja gut, also das ist kein Vergleich. Wobei halt, wie gesagt, schon alle Geräte halt auch irgendwie brauchbar funktionieren. Und wenn man jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit High-End-Geräten zu tun hat, dann fällt einem das auch nicht unbedingt auf.
Es kommt ja drauf an, was man mitmacht. Also ich meine, ihr testet immer auch Spiele drauf. Das hatte ich tatsächlich noch nie die Idee, dass ich auf dem Handy in der Straßenbahn spielen wollte. Man sieht die Leute, die es machen.
Ah ja, doch. Auf jeden Fall. Also seitdem der Gameboy nicht mehr da ist.
Seit 2 Jahren.
Ja. Nee, das schon. Also und der Gag ist auch, dass die Spiele auch größtenteils funktionieren. Also die meisten Spiele sind halt darauf ausgelegt, dann irgendwie die Details runterzuschrauben oder so. Also bestes Beispiel ist Asphalt 8, was ja eigentlich so ein High-End-Rennspiel ist, was dann aber automatisch sich anpasst und dementsprechend auch meistens flüssig läuft. Und die meisten Spiele kann man auch damit spielen.
Und worauf verzichten denn die Hersteller jetzt nun, um also auf die Preise zu kommen?
Also erstmal, wo man es dann halt mal merkt, wo so ein bisschen Leistung fehlt, ist halt eher so auf so Webseiten, die nicht für Mobilgeräte optimiert sind.
Okay.
Also gerade so Nachrichtenseiten mit vielen Videos, mit vielen Bannern und so weiter. Da kann es halt mal sein, dass es nicht sauber scrollt oder halt Elemente halt irgendwie stocken oder sowas. Ja, sparen tun sie an allen Bauteilen eigentlich. Mhm. Also wo man es wirklich merkt, ist halt der Speicher, RAM als auch Flash. Beim RAM, die meisten von denen haben 1 Gigabyte. das reicht halt für ein halbwegs flüssiges Arbeiten, aber man merkt es halt einfach im Vergleich zu Geräten, die 2 GB oder mittlerweile halt 3 oder sogar 4 haben, ne? Da starten die Apps einfach schneller. Oder wenn man halt eine App mal wieder aus dem Hintergrund hervorholt, dann ist es wahrscheinlicher, dass die noch läuft.
Ah, okay. Ja, klar.
Das geht aber auch noch. Also das, was richtig wehtut, ist einfach der Flash-Speicher. Die haben halt meist nur 8 GB.
Okay,
ja, klar. Und 4 GB belegt schon das System. Und wenn du dann noch WhatsApp und Facebook raufhaust und noch 2-3 Fotos irgendwie zugeschickt bekommst, dann ist der Speicher zu.
Und aber kann man die aufrüsten?
Genau, also der Gag ist, dass die halt manche Fähigkeiten haben, die so ein 10-fach teureres Gerät nicht mehr hat. Nämlich einen austauschbaren Akku, eine Flash-Speicher, also eine Flash, einen Speicherkartenslot und auch austauschbare Akkus. Also das ist alles das, was jetzt öfter mal bei iPhones sowieso ja schon immer kritisiert wurde und bei teureren Geräten halt auch.
Und inzwischen ist das ja auch so, dass die Apps da jetzt kein Problem mehr machen, oder? Also groß, dass sie auf externen Speicher, das war ja bei Android.
Ja, das ist nicht einfach. Also je nach Android-Version ist es führt halt zu Problemen oder muss erst was einstellen oder spätestens, wenn man die Karte natürlich rausnimmt, zerreißt es natürlich die ganze App.
Ja.
Also es ist kein Ersatz. Wofür es ein Ersatz ist, ist, wenn man Fotos, Musik, Filme speichern möchte, die kann man eigentlich relativ unkompliziert auf die SD-Karte einfach ziehen.
Fotos hast du gesagt, das ist ja immer bei den Billig-Smartphones sind die Kameras immer nicht so dolle. Wie war das da bei denen jetzt?
Gab's also ähnlich wie bei den Displays. Früher waren die einfach scheiße. Und, also noch vor einem Jahr. Und mittlerweile sind die fast alle brauchbar. Also wir haben so einen kleinen Ausreißer hier, das LG, das hat uns nicht so richtig begeistert. Aber bei allen anderen Geräten war halt so das Gesamtpaket inklusive der Kamera halt zumindest auf einem Stand, wo man gesagt hat, das tut halt nicht bei jedem Benutzen weh und man ärgert sich darüber, dass man das Gerät gekauft hat. Also die liefern absolut Schnappschussniveau, sogar manche, wie so ein Vico oder so, das könnte man sogar mal in Urlaub mitnehmen, wenn man da nicht später irgendwie reinzoomt oder so. Ne?
Das sind jetzt auch nicht alles Hersteller, die man sofort
von nee, genau, also es wird in den Preisregionen wird es ein bisschen exotischer. Hier, also Vico, das ist so eine französische Marke zum Beispiel, die ist uns auch schon mal aufgefallen, weil die halt gerade so in dem Preisbereich eigentlich relativ viel liefert. Ähnlich wie Huawei, die sind ja mittlerweile ein bisschen bekannter.
Ja, genau.
Und dann kommen aber auch halt so bekanntere wie LG halt oder Microsoft. Unterm Strich kann man halt sagen, dass diese exotischen Marken eher versuchen, da in dem Preissegment halt was zu gewinnen noch. Aber also halt wirklich durch bessere Hardware für wenig Geld. Bei den größeren, auch so bei Samsung war das früher der Fall, LG, HTC, wenn man da halt in diese Preisregionen geht, weit unter 200 Euro, dann können die meistens nicht mehr mit diesen exotischen Geräten mithalten. Also so unterm Strich bieten die meistens ein bisschen weniger. Es gibt immer mal wieder natürlich Modelle, die doch gut sind. Aber da lohnt es sich halt mal, irgendwie auch eine andere Marke auszuprobieren. Ja.
Und wie ist das? Bei Android hat man wahrscheinlich das Update-Problem, oder?
Ja, genau. Also auf den allen läuft, oder Android 5.0 und 5.1, meine ich. Beziehungsweise halt Windows 10 Mobile, da hast du das Problem nicht, da hast du die neueste Version drauf. Aber bei den Android 6, damit brauchst du da nicht rechnen, ne, bei den Billiggeräten.
Wäre eine Möglichkeit dann zu routen, CyanogenMod?
Ja, wenn du ein CyanogenMod bekommst. Also das konzentriert sich ja schon immer eher auf populärere Geräte und dazu gehören die definitiv nicht.
Ja.
Also bei so einem Huawei Y6 oder so.
Ich wollte gerade sagen, bei den Huawei habe ich das Gefühl, dass da generell auch noch so eine Community entstanden ist. Also nicht jetzt für jedes Gerät oder so, aber generell habe ich das Gefühl, dass da bei den Custom ROMs auch kriegt man da auch tendenziell nochmal ein paar Sachen. Also würde ich eher glauben als bei einem Arcos oder einem Vico.
Also es ist halt kein Vergleich zu einem Galaxy S3, 4, 5 oder sowas. Ne? Also dafür ist die Käuferschaft einfach zu klein. Bei dem Vico ist es noch ganz interessant, falls man dann doch mal eine Custom-ROM drauf hat. Vico stellt ähnlich wie Google die Original-ROMs einfach auf der Homepage zum Download. Also falls man es mal vergurkt hat, kann man da einfach die Original-ROM runterladen und wieder draufziehen.
Ja. Und ihr habt im Test auch noch geschrieben, also drunter sollte man für ein Smartphone also vom Preis eigentlich schon nicht mehr gehen?
Genau, also jetzt bei den HD-Displays und den halbwegs guten Kameras könnten wir halt auch überlegen, ob man da nicht halt noch weniger braucht, wenn man nur telefonieren und SMS schreiben möchte. Aber darunter wird es dann echt krampfig. Also die Displays sind dann nicht mehr richtig zu erkennen. Ja. Einfach die Auflösung ist natürlich Mist. Aber man erkennt es auch, sobald man halt irgendwie mal von einem anderen Blickwinkel guckt, geht dann der Kontrast runter. Wenn die Sonne scheint, spiegeln die ganz stark. dadurch, also da ist viel Abstand zwischen der Frontscheibe und des Displays. Dadurch werden so Spiegelungen halt, entstehen da stärker. Der Speicher ist noch kleiner, manchmal ist der dann nur 4 GB groß, was man wirklich nicht mehr als Smartphone bezeichnen kann, weil da nichts mehr raufpasst, da kann man nichts installieren. Da würde ich dann eher, also wenn man wirklich nur diese Grundfunktionen nutzen möchte, würde ich eher dazu raten, einfach ein klassisches Handy zu kaufen. Ja. Nokia produziert auch noch welche beispielsweise und die kosten 20 bis 30 Euro und das, was sie sollen, können sie dann auch. Ja.
Und wenn man jetzt sagt, man hat ein bisschen mehr Geld, ist es so, dass man dann schon ab 200 was Besseres bekommt? Oder kann man jetzt sagen, bis 300 Euro bleibt erstmal?
Nee, also genau. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man Fuffi mehr drauflegt bei den Smartphones, dass man dann auch an signifikanten Punkten halt auch irgendwie mehr bekommt. Aber wir haben dann festgestellt, dass es so eine kleine Lücke zwischen so 160 und 200 Euro gibt. Mhm. Da liefern die meisten Hersteller einfach keine neuen Geräte. Also wir haben keine aktuellen Modelle gefunden. Es gibt natürlich welche vereinzelt, aber irgendwie ist das nicht so abgedeckt. Und wo man da dann lieber hingreifen sollte, sind dann alte Modelle einfach. Also so alte Mittelklasse-Modelle, die halt am Anfang so 300, 400 Euro gekostet haben und jetzt halt in diese Preisregion gerutscht sind, wo es dann vielleicht noch Restposten gibt oder vielleicht auch mal ein gebrauchtes Gerät. Aber also vor allem die liefern dann auch die Eigenschaften halt kompakt zusammen. Also die haben ja alle irgendwie, manche haben LTE, manche haben Dual-SIM, manche haben dann eine bessere Kamera und so. Und wenn man dann halt ein bisschen mehr ausgibt, dann kriegt man das auch alles in einem Paket und nicht nur vereinzelt.
Ihr habt jetzt Windows Phone und Android im Test gehabt. Kann man sagen, gibt es da in der Preisklasse einen Vorteil, wenn ich das eine oder andere nehme? Also Windows Phone kriege ich ja relativ gut noch das aktuelle Windows Phone, aber kann man da irgendwie sagen, greift bei dem Preis vielleicht doch lieber zu einem...
Also würde ich so pauschal nicht sagen. Wo du recht hast, ist natürlich dieses Update-Problem. Ne? Also bislang wurden ja die Windows-Geräte recht gut versorgt auch und die haben auch einfach die aktuelle Version von Windows drauf. Das ist bei Android nicht der Fall. Dafür hast du dann bei Android auch die größere App-Auswahl oder die höhere Qualität, so muss man es ja mittlerweile sagen. Der Marketplace von Microsoft, der steht ja an der Anzahl der Apps den anderen kaum noch nach. Aber man merkt es einfach, wenn man reingeht, dass die Qualität nicht die gleiche ist, dass da einfach die redaktionelle Betreuung nicht die gleiche ist.
Also kann man kein Pauschal
kaufen. Nee, also tendenziell, wenn man halt irgendwie sich wenig mit beschäftigen möchte und halt auch es vielleicht darum geht, irgendwie die gleichen Apps zu benutzen wie Freunde und Familie oder so, würde ich immer noch eher zu Android raten, weil es einfach Mainstream ist.
Ja. Okay, genau. Und den Rest habt ihr alles im Heft.
Du hast es drin, Tabelle, Einzelbesprechung, und Vergleich und auch nochmal einen Ausblick, was man halt bekommt, wenn man mehr oder weniger ausgibt.
Es sind auf jeden Fall die Unterschiede schon so, dass man wirklich genau gucken kann, was man jetzt selbst haben will und dann kann man schon was bekommen, wenn man sagt, das ist mir wichtig.
Genau, also wir haben es auch unterteilt in Geräte mit LTE und Geräte ohne. Das ist jetzt halt auch schon die Hälfte der Geräte hat LTE. Dann kann man nochmal gucken, ob man vielleicht Dual-SIM haben möchte. Das ist ja auch was man bei den teureren Geräten vermisst.
Genau. Also der Rest, alles dann im Heft oder nicht der Rest, sondern die Details, die Einzelheiten. Und auch im Heft, Achim, du hast einen sehr komplexen Artikel geschrieben. Ich meine, du hast dich mit Kopierschutz bei E-Books beschäftigt und eigentlich würde man ja denken, also ich als E-Book-Leser weiß so, das ist ein Thema, gibt's nicht. Also ohne Kopierschutz. Aber so einfach ist es nicht mehr.
Nee, ich habe, du siehst auch, ich habe ein paar neue graue Haare bekommen, seit ich diesen Artikel geschrieben habe. Es ist ein ziemlich kompliziertes Thema und der Status quo war eigentlich, dass in den vergangenen Jahren eigentlich alle Verlage mit harten Kopierschutzmaßnahmen gearbeitet haben und auch alle E-Book-Reader eben Formate beherrscht haben und das waren dann eben die Kauf-E-Books, waren dann eben auch mit hartem Kopierschutz. Und das heißt einfach, die E-Books sind im Prinzip verschlüsselt und verknüpft mit deinem Nutzerkonto. Genau. Das heißt, du kannst die nicht weitergeben und wenn die Firma mal pleite geht, die den Kopierschutz macht, dann kannst du halt unter Umständen keine neuen Geräte mehr freischalten. Und also eigentlich ist es was.
Oder sie können sie von deinem Gerät löschen.
Können sie im Prinzip auch von deinem Gerät löschen. Und das sind, wobei das theoretisch auch ohne Kopierschutz natürlich, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Hersteller, wie stark der auf die Geräte zugreifen kann. Aber also grundsätzlich ist es halt was einen sehr stark einschränkt, wo wir halt auch sagen, das ist, finden wir halt eigentlich nicht so gut bei den E-Books, weil es vor allem auch eigentlich die Nutzer bestraft, die ehrlichen Käufer vor allem, die haben Einschränkungen und es gibt ja trotzdem alle E-Books auch geknackt. Der Kopierschutz ist in ein paar In ein paar Sekunden ist der geknackt bei jedem E-Book und die gibt es alle auf den Tauschbörsen auch. Und dann hast du halt keinen Kopierschutz mehr drauf, wenn die auf den Tauschbörsen sind. Das heißt, die Leute, die sich auf den Tauschbörsen holen, haben sogar ein Buch, womit sie mehr machen können. Genau. Also eigentlich bestrafst du vor allem die ehrlichen Käufer. Und das sehen auch so langsam die Verlage ein und die Verlagshäuser. Und letztes Jahr gab es eben eine Ankündigung von drei großen Häusern. Dem schwedischen Verlagshaus, wo ich immer nicht weiß, ob ich es richtig ausspreche, Bonnier oder Bonnier. Und also schwedisch,
für mich klingt Bonnier, das Französisch.
Ja, aber ich wurde auch Bonnier, Random House und Holzbrink. Mhm. Die haben alle gesagt, und da gehören halt wirklich große Verlage, auch die wir alle kennen, irgendwie Heine, Rowohlt, Suhrkamp. Mhm. Und die haben gesagt, nee, wir wollen jetzt stattdessen weichen Kopierschutz. Weicher Kopierschutz heißt dann für die Wasserzeichen drin. Das heißt, du hast keine Verschlüsselung mehr, die Bücher kannst du im Prinzip auch weitergeben, aber irgendwo im Buch steht halt deine Käufer-ID drin. Ja.
Ne? Darf ich es denn weitergeben? Also rechtlich gesehen?
Ja, rechtlich gesehen darfst du es eigentlich, also das kommt ein bisschen aufs Kleingedruckte immer an, aber meistens steht dann halt sowas drin wie, du darfst es nicht an andere weitergeben, aber für deine eigenen Kopien und sonst irgendwas. Und dann, also da ist die Rechtsprechung halt so wie bei MP3s oder so, dass du halt diese Privatkopien hast und also kannst davon ausgehen, dass es halt im kleinen Rahmen, wenn du das, dass du es dann einfach weiter und benutzen darfst.
Das Wasserzeichen ist dafür da, dass sie später, wenn es auf der Tauschbörse auftaucht, sagen können, dass es von...
Genau. Wenn das Wasserzeichen noch drin ist.
Genau.
Ich wollte
jetzt nicht...
Das ist, und allein schon, ihr merkt schon, ich habe jetzt euch nur erzählt, was alles so passiert ist. Das hat jetzt schon irgendwie...
Ich finde die Geschichte witzig, weil die erinnert mich total an Musikstreaming, an Filme. Ja. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte irgendwie, ne? Dass man dann auf den illegalen Tauschbörsen das viel komfortabler und in bessere Qualität bekommt.
Als gekauft. Und wir haben da auch, glaube ich, schon ein paar Mal auch in Uplink drüber geredet, wenn es immer um die Geräte geht. So, das Tolle oder was ich gut finde, ist, die Verlage, das auch der Branchenverband der Buchhändler hat das schon vor 2 Jahren, glaube ich, vorgeschlagen, dass man eigentlich auf sowas gehen sollte. Die Branche, die Verlage sagen, haben das jetzt auch gemacht, sagen das und jetzt merken wir halt aber, dass das irgendwie noch nicht so richtig wirklich passiert. Also wenn du jetzt momentan Bücher kaufst, dass die an ganz vielen Stellen immer noch diesen harten Kopierschutz haben. Und da kommen jetzt halt noch weitere Player ins Spiel. Das sind nämlich die Buchhändler, nämlich die, die die E-Books der Verlage nachher verkaufen. Mhm. Und die halt selber auch wieder eigene Plattformen, eigene Techniken haben. Und in diesem Zusammenspiel gibt es einfach das Problem, dass die verschiedenen Systeme dazu führen, dass auf manchen Plattformen gibt es jetzt halt schon Wasserzeichen, auf manchen gibt es weiterhin harten Kopierschutz und der Nutzer kann das überhaupt nicht durchschauen. Also selbst wir haben Riesenprobleme gehabt bei der Recherche, rauszufinden, was wo passiert. Und um ein Beispiel zu nennen ist, die Bonnier Verlage, haben wir festgestellt, sind bei Amazon inzwischen ohne Kopierschutz. Das heißt, wenn du die dort kaufst und dann öffnest, dann kannst du die auch ohne dein Amazon-Konto in Viewern wie Calibre oder so lesen. So. Dann haben wir gefragt, ah super, Bonnier hat die wohl jetzt mit Wasserzeichen ausgeliefert. Dann haben wir die Verlage angeschrieben, die sagen, nee, Amazon haut da weiterhin Kopierschutz drauf. Das heißt, die haben selber offensichtlich, ich weiß nicht, ob sie es nicht mitgekriegt haben oder ob da nicht jeder weiß, was so passiert. Ja. Dann haben wir versucht, bei Amazon rauszufinden, sind da dann Wasserzeichen drin. Eigentlich gibt es bei Amazon, unserem Kenntnisstand, nicht keine Wasserzeichen, sondern es gibt halt nur dieser Hard-Kopierschutz oder kopierschutzfrei. Ob aber in diesen kopierschutzfreien Büchern irgendwelche Merkmale drin sind, die wieder auf den Käufer hinzufügen können. Wir haben keine gefunden, aber das heißt ja nicht, dass keine drin sind. Ja. Amazon sagt uns das nicht. Das heißt, es ist super kompliziert. Und was das für den Nutzer heißt, ist, wenn ich ein Buch kaufe bei Amazon, dann habe ich unter anderem anderen Kopierschutz, als wenn ich ihn und zum Beispiel für den, wir haben hier den Tolino, als wenn ich den bei Tolino bei Thalia oder so kaufe. Das heißt, unter Umständen kriege ich ein anderes E-Book letztendlich mit einer anderen Qualität. Und ich weiß es noch nicht
mal. Und das ist was Neues. Also ich weiß, dass wenn man vor 1-2 Jahren geguckt hat, wenn man, also bei manchen ist es relativ klar gekennzeichnet und Kopierschutz, das wusste man, braucht jetzt nicht weitersuchen.
Genau.
Dann ist überall Kopierschutz. Und das jetzt nicht, also beim Preis ist es noch so, dass der überall gleich sein muss, aber bei Kopierschutz hast du jetzt rausgefunden, ist es überall anders. Und es, also du hast hier auch das relativ genau aufgeschlüsselt, aber eigentlich muss der Nutzer, weil es ja noch viel mehr Verlage gibt, das sind jetzt nur die großen Verlagshäuser.
Genau, ich habe in der Tabelle, habe ich eigentlich die großen Verlagshäuser noch so ein paar kleine mit reingenommen, an denen man auch schön sieht, dass es manche Verlage schon lange anders machen. Also Bastei Lübbe zum Beispiel macht generell ohne DRM.
Aber wenn ich das jetzt kaufe, dann sehe ich das schon vorm Kauf.
Das ist Auch das ist etwas kompliziert. Also die meisten Händler machen das sehr gut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn du zum Beispiel bei Thalia, die eben für ein Tolino verkaufen, da kannst du ziemlich klar sehen, bei Thalia, bei Weltbild, ebook.de, das siehst du meistens schon recht gut. Ist es mit Kopierschutz, ist es mit Wasserzeichen, also mit hartem Kopierschutz, mit DRM, mit Wasserzeichen oder ohne. Aber zum Beispiel bei Amazon siehst du es nicht. Bei Amazon, da steht grundsätzlich gar nichts dran. Und du musst, bei Amazon ist auch der mit, der am wenigsten kopierschutzfreie Bücher hat. Das heißt, da musst du auch davon ausgehen, dass Kopierschutz drauf ist. Aber wie gesagt, wir haben welche gefunden, und das haben wir aber nur rausgefunden. Ich habe irgendwie für 70, 80 Euro, 90 Euro stichprobenartig Bücher gekauft. Hab die dann alle danach zurückgegeben. Das geht bei Amazon zum Glück. Aber ich hatte auch schon Angst, dass mein Account jetzt irgendwie gesperrt wird deswegen. Aber ich habe das nur mit Stichproben rausgefunden, ne? weil du das anders gar nicht rauskriegst. Und wie gesagt, offensichtlich die Verlage zum Teil nicht ganz sicher, nicht klar ist oder vielen in den Verlagen nicht klar ist, was da eigentlich passiert.
Und woran liegt das jetzt? Also dieses Durcheinander?
Also das liegt einfach daran, dass zum Beispiel Amazon und eine andere Strategie fährt, eigentlich keine Wasserzeichen auch anbietet. Und generell, so sagt man mir zumindest von Verlagsseite aus, den Verlagen eigentlich wenig Möglichkeiten anbietet, wie sie das machen wollen. Das heißt, da ist der Buchhändler ist zuständig für den Kopierschutz und der entscheidet dann auch sehr stark, was geht, was nicht. Bei anderen Buchhändlern, wie zum Beispiel die aus der Tolino-Kette, da haben die Buchhändler quasi mehr Optionen und auch zum Teil mehr Einfluss. Aber auch da gibt es wieder Komplikationen. Um nochmal eine letzte zu nennen ist, es gibt auch Unterschiede zwischen den Tolino-Partnern, das sind Thalia, Weltbild, also eigentlich alle große ebook.de und zum Beispiel Zalando oder Kyando. Die haben nämlich ein eigenes Wasserzeichenschutzsystem, das komplexer und schwieriger zu entfernen ist als bei den Tolinos. Weil bei Tolino macht das Tolino quasi selber und die haben Wasserschutzzeichen. Das ist im Prinzip irgendwo ist in dem EPUB eine Datei drin, da steht halt dein Name drin und das ist aber alles so. Genau. Und deswegen haben sich manche Verlage dazu entschieden, bei Tolino noch nicht auf Wasserzeichen zu wechseln, weil ihnen dieses Wasserzeichen zu einfach ist, bei Kyando aber schon. So, und das heißt, selbst bei Buchhändlern, gibt es dann nochmal Unterschiede. Und deswegen entscheiden sich die Verlage bei dem einen Händler, nehme ich es rein mit Wasserzeichen, beim anderen nicht. Dann gibt es Buchhändler, wo es einfach pauschal nicht geht. Das heißt, der Verlag sagt dann, gut, dann nehmen wir halt die härteste Stufe. Dann ist es so. Und dann im Hintergrund gibt es halt auch noch mehr. Da gibt es halt auch Distributoren, du kannst denen das Buch geben, Bookwire oder so. Mit denen arbeitet zum Beispiel auch Heise zusammen, wenn wir Hefte, Sonderhefte irgendwo anbieten, da kannst du bei Bookwire wieder sagen, ich möchte es in den und den und den Shops und dann kümmert sich wieder so ein Distributor darum, was wo reingeht. Und dann ist der Distributor wieder davon, ist es abhängig, welchen Kopierschutz dann unter Umständen irgendwo drin ist.
Witzig, dass
es ist sau kompliziert.
Also mit den Methoden, mit denen sie versuchen zu verhindern, dass irgendwas kopiert wird, dass sie dann eigentlich einem die besten Gründe geben, irgendwo so ein Buch zu klauen, Weil es einfach so kompliziert
ist. Also ich meine, es ist natürlich jetzt schon mal gut zu wissen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Also ich weiß, dass ich Bücher manchmal, also ich habe immer geguckt, ob ich bei Verlagen, weil ich es nicht unbedingt nur bei Amazon kaufen will, aber für ein Kindle muss ich es halt dann umwandeln können. Und deswegen hatte ich immer mal bei Büchern geguckt, ob ich es beim Verlag kriege. Teilweise zeigen die auch nicht, ob Kopierschutz da ist und dann kaufst du was und kannst nichts mitmachen. Kann man schon immer, aber... und dass es jetzt die Möglichkeit gibt, ist ja schon mal interessant zu wissen, aber das ist ja, also für den normalen Leser, der einfach nur ein Buch kaufen will, also eine halbe Stunde.
Genau, also zwei Sachen dazu. Also ich glaube zum einen, da wird und muss sich noch einiges ändern. Ich glaube, die Verlage sind schon, also die verstehen es auch und sagen mir auch, haben mir auch gesagt, sie arbeiten daran, dass es besser wird, aber also momentan ist es halt ein Chaos. Das andere ist, was ich auf jeden Fall noch abschließend sagen möchte, ist, es lohnt sich auf jeden Fall drauf zu gucken. Und es gibt ja eben Shops, wie ich halt gesagt habe, zum Beispiel Kyando ist da sehr gut, aber auch Thalia und so ein paar andere, da siehst du, ob ein Wasserzeichen drin ist oder ein richtiger Kopierschutz. Und es lohnt sich danach zu gucken und die auch eben nicht mit hartem Kopierschutz zu kaufen, weil du ein Buch zum Beispiel, das du dann bei Kyando mit Wasserzeichen kaufst, kannst du danach sogar für dein Kindle konvertieren. Und das heißt, wenn du das nicht bei Amazon kaufst, dann hast du, dann fehlen vielleicht so ein paar Komfortfunktionen, wie dieses, ich lasse mir Wörter einblenden, ja, zur Übersetzung, mhm, und so. Aber dann hast du das Buch bei einem anderen Händler gekauft, konvertierst es mit Calibre oder einem anderen Tool, kriegst es für dein Kindle, aber hast dann wirklich eine kopierschutzfreie Version oder eine wasserzeichengeschützte Version und kannst sie auf allen Readern, ja, auch in 10 Jahren, wenn du wechselst, Kindle, ich hatte das, ja, ich habe gerade vor einem Jahr gewechselt, dann hast du dieses Buch eben ohne Kopierschutz und musst nicht illegal, ja, den entfernen. Weil das ist ja
das
dann
Recht immer die Antwort. Das habe ich aber auch, dass ich, wenn ich so ein kopierschutzfreie dann Buch habe, dann darf ich es auch in andere Formate.
Genau, so du darfst mit dem Buch im Prinzip, du darfst das Buch benutzen für dich.
Aber ich dürfte wahrscheinlich, wenn ein Kopierschutz drin ist, dann dürfte ich ihn nicht entfernen.
Wenn ein harter Kopierschutz, eine harte Kopierschutzmaßnahme, ja, darfst du nach deutschem, ja, Recht nicht entfernen, das ist illegal.
Und das Wasserzeichen?
Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, konnte ich auch nicht so richtig klären. Hm. Also im Prinzip wäre es ein leichtes, das auch zu entfernen, aber ich denke, also so wie ich die Rechtslage auslege, ist das Entfernen von Kopierschutz ist illegal und damit würde für mich, glaube ich, auch ein Wasserzeichen.
Aber das ist ja für mich jetzt
als. Aber dann brauchst du auch nicht. Genau. Ich meine, wozu willst du das entfernen? Also, ja, wenn du es eh nur, ja, privat benutzt oder nur oder selbst jemanden, ja, verleihst aus deinem Freundeskreis.
Also, irgendjemand lädt ja diese E-Books offensichtlich hoch, ja, auch in, ja, in die Netze. Also,
aber die finden sowieso.
Aber die, ja, die können was auch.
Ich will jetzt auch keine Empfehlung, ja, geben, nee, das hat mich auch immer richtig interessiert. Aber da hilft der harte Kopierschutz ja eh nicht.
Erklärst du in dem Artikel auch, wie ich rausfinde, ob ein Wasserzeichen drin ist und,
ja,
wo man das findet?
Genau, also ich erkläre zum einen, wo du es in den Shops finden kannst, zum anderen aber kann man auch selber auf Suche gehen. Also wenn man sich nicht sicher ist, habe ich ein paar, also es gibt halt unterschiedliche Wasserzeichen und ich konnte jetzt nicht alle erklären, aber ich habe an 2 Beispielen auch nochmal gezeigt, nämlich zum Beispiel Tolino und das, was bei Kiando auch drin ist, mhm, habe ich gezeigt, wie das genau aussieht und an welcher Stelle das so ist. Dann kann man selber mal gucken, ja, ob seine Bücher ein Wasserzeichen drin haben. Ist auch ganz interessant technisch, ne, wie die das,
ja, machen. Ja, klar. Ja, krass. Also auf jeden Fall.
Dass sich das immer wieder wiederholt, ne? Ja. Egal mit welchen Medien, das ist halt immer erstmal Abfuck irgendwie mit
dem Kopierschutz. Aber es hat auf jeden Fall ganz schön lang gedauert bei E-Books. Wir haben das im Uplink, hatten wir das schon besprochen, haben gesagt, das müsste eigentlich jedem klar sein, dass nur die Nutzer gegängelt werden, die kaufen, ehrlich. Und deswegen ist es jetzt ja interessant zu sehen, dass es jetzt quasi die ersten Schritte gibt, dass sie ganz schön langsam und ganz schön klein sind, aber immerhin. Dann bleibt es ja ein Thema für einen Uplink.
Ja.
Genau, also der Rest steht alles im Heft. Sehr ausführlich, sehr genau, kann man genau gucken, wenn man weiß, man hat einen Lieblingsverlag. Also normalerweise kriegt man das ja erst mit, wenn man das Buch schon entdeckt hat. Aber und dann kann man nachgucken, wo man es wie kauft. Genau, und Christian, du hast dich mit, kriege ich jetzt keinen Übergang hin, mit alter Technik beschäftigt oder beziehungsweise damit, wie sie obsolet wird, mit der Obsoleszenz von Technik. Da gibt es ja immer so quasi, ich weiß jetzt nicht Verschwörungstheorien, aber es gibt so Leute, also so Theorien, dass Geräte so gebaut werden, dass sie pünktlich nach Auslaufen der Garantie kaputt gehen, damit ich mir ein neues kaufe.
Genau.
Und genau.
Ja, also wenn man.
Ist da was dran?
Versuche ich gleich zu beantworten. Ja. Also. Das Thema heißt geplante Obsoleszenz und fast immer ist damit gemeint Betrug. Also, dass ein Hersteller das Gerät absichtlich und böswillig so konstruiert, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt kaputt geht, indem er irgendwo eine Schwachstelle einbaut. Und man kann diesen Begriff geplante Obsoleszenz aber auch anders verstehen, nämlich wenn man es einfach mal rein wörtlich nimmt, heißt es ja nur Obsoleszenz, das heißt, ich kann es nicht mehr benutzen.
Ja.
Und geplant heißt, es ist ein Zeitpunkt geplant, wo man es nicht mehr benutzen kann. Mhm. Und das muss ja nicht unbedingt was Böses sein, weil keiner verlangt Handys, die 100 Jahre halten. Oder man könnte ja auch einen Schuh bauen.
Fast keine.
Man könnte ja auch Schuhe bauen, die 100 Jahre halten, ja, aber die wären dann halt nicht sehr bequem. Also,
ja, okay.
Das heißt.
Modisch auch nicht.
das kommt immer wieder alle 20 Jahre.
Ja. Das heißt, die Hersteller schätzen durchaus, wie lange die Produkte wohl ungefähr genutzt werden und versuchen sich dann in ihrer Planung daran zu orientieren. Und das ist auch nicht verwerflich.
Ja.
Und das heißt, es ist ja vielleicht sogar Quatsch, wenn ein Fernseher einen Teil drin hat, was 100 Jahre hält, aber gar nicht so lange benutzt wird, und das ist unter Umständen umweltunfreundlicher, dann ist das eigentlich eine schlechte Entscheidung.
Genau, das ist eines der Argumente, das auch von Wissenschaftlern angeführt wird, die sich jetzt mit diesem Thema in einer großen Studie auseinandergesetzt haben. Diese Studie war auch der Anlass für den Artikel. Die sagen auch, dass es unter Umständen kontraproduktiv wäre, wenn die Produkte länger halten würden, als sie genutzt werden, okay, weil sie in der Herstellung einfach aufwendiger, ja, wären. Das heißt, für die Umwelt kann geplante Obsoleszenz sogar was Gutes sein. Aber da gibt also es
jetzt natürlich jetzt nur mal ganz kurz, wir reden ja sehr in eine Richtung gerade. Wir reden ja nicht von 100 Jahren, ne? Wir, ja, reden ja halt davon, dass der Drucker nach anderthalb oder zwei Jahren im Eimer ist. Mhm. Also meistens ja zwei Jahre.
Also die Ausgangsgeschichte, ja, ne, war ja irgendwie ein Tintenstrahldrucker, der, also wo es den Anschein hatte, als hätte ein Prozessor gesagt, jetzt ist Schluss. Also jetzt ist er alt genug.
Kommt mir bei allen Geräten so, genau, vor, wenn, also, die kaputt gehen.
Das ist wirklich ein technisches Gerät, was dazu, ja, in der Lage ist, dass man so programmieren kann. Da kann man ja, ne, die Zeit, ja, einstellen. Und das war ja der Ausgang. Das wurde untersucht. Und das ist natürlich schon noch was anderes als er hält 100 Jahre.
Genau. Also die Studie hat sich ein paar von diesen Beispielen konkret, ja, rausgegriffen und das ist sehr spannend, weil jeder kennt diese Argumente, in dem Drucker ist ein Chip drin und der macht irgendwann Schluss, um den Drucker lahmzulegen. Mhm. Oder Hersteller konstruieren Waschmaschinen absichtlich so, dass sie kaputt gehen. Das, ja, sind so diese klassischen, genau, Beispiele oder Handrührgeräte. Mhm. Und die sind in der Studie drin, das lohnt sich wirklich, die Studie im Original mal zu lesen. Und bei den Druckern sagen die Forscher, dass das keine böswillige Manipulation ist bei diesen Druckern, sondern es gibt tatsächlich einen Chip, der, mhm, etwas zählt, aber das ist nicht dazu da, um den Drucker ohne Grund lahmzulegen, sondern um den Drucker lahmzulegen rechtzeitig, bevor die Tinte rausläuft aus einem kleinen Schwämmchen, wo sich unten die überschüssige Tinte sammelt. Die Tinte würde sonst, okay, auf deinen Tisch, ja, laufen. Und,
tolle Konstruktion.
Aber kann man da nicht einfach dieses Schwämmchen größer machen? Oder anderes Schwämmchen? Also
ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich nehme an, dass die Hersteller eine bestimmte Lebensdauer von diesem Drucker angenommen haben, eine bestimmte Nutzungsdauer und darauf auch dieses Schwämmchen ausgelegt haben. Also die Lebensdauer an die Nutzungsdauer angepasst haben. Ach so. Und vielleicht haben sie 5 Jahre angenommen.
Du hast auch gesagt, das ist jetzt war ein Billigdrucker. Also, genau, es gibt technische Lösungen, die das können, aber die sind wahrscheinlich teurer. Wie
denn, aber nochmal kurz dazu, dann schaltet der ihn einfach ab für immer oder wie funktioniert das?
Also in dem Beispiel, was in der Studie genau untersucht wurde, kommt dann eine Fehlermeldung und der Drucker muss zum Service oder muss zur Reparatur. Und
die würden dann wahrscheinlich das Schwämmchen
aufschauen. Die Fehlermeldung ist nicht sonderlich aussagekräftig, ja, und natürlich kann man das reparieren, sich, ja, aber das Problem ist natürlich, die Reparatur kostet mehr, ja, als ein neuer Drucker.
Ah, okay.
Aber es gibt natürlich Drucker,
sowas,
wo man dieses
halt
Schwämmchen einfach austauschen kann.
Ja. Das heißt, aber resettet sich dann der Chip, wenn ich das selbst mache?
Wahrscheinlich musst du dann noch eine Tastenkombination drücken, um diesen Chip zurückzusetzen, ah, ja, okay, und diese Fehlermeldung auszublenden.
Also prinzipiell
deswegen
kann man
haben natürlich viele Leute gedacht, der Drucker funktioniert dann noch weiter. Mhm. Deswegen haben natürlich viele Leute gedacht, das ist sozusagen eine böswillige Designmanipulation, mhm, ohne Grund. Aber die Studie sagt eben ganz klar, es gibt einen Grund, nämlich soll die Tinte nicht rauslaufen und dir den Schreibtisch versorgen.
Genau, und die Behebung des Problems würde den Drucker teurer machen.
Genau, es gibt also natürlich viele Drucker, die austauschbare, ja, Tintenbehälter haben und die sind halt eben etwas teurer. Natürlich muss man kritisieren, dass bei diesen Billigdruckern die Hersteller den Kunden das in der Regel nicht genau erklären,
ja,
was das Problem ist. Aber ich habe auch noch unseren Druckerexperten hier in der Redaktion gefragt. Der hat mir dann noch erklärt, dass wenn man nicht Originaltinte verwendet, dass dann die Düsen öfter gereinigt werden müssen, in manchen Fällen, nicht, ja, bei allen Nicht-Originaltinten. Ja. Und dann, dass natürlich dieses Schwämmchen viel schneller vollläuft, als der Hersteller es geplant hat, ja, und dann das Problem früher auftritt.
Also das heißt, nach der Studie haben die Nutzer, wir, schon eine gewisse Mitschuld. Also wir kaufen den billigsten Drucker oder den günstigsten, der dann nur dieses Schwämmchen hat. Und wir nehmen nicht Originaltinte, weil die ja wirklich teuer ist. Also ich meine, das ist ja schon ein preislicher Unterschied.
Ja, also so würde ich es auch also, wirklich nee, nicht sagen, dass wir als Kunden schuld sind. Ne? Also wenn so eine Tinte überteuert ist, dann, ja, ist sie halt überteuert.
Nee, ich sage, die Studie kommt zu dem Ergebnis. Dass, also das ist ja dann eine, ja, Konsequenz. Also wenn die Studie sagt, das ist eine Erklärung und das ist eine Erklärung, dann sagt die Studie...
Also die Studie macht zum Glück keine Schuldzuweisung, sondern versucht einfach nur auseinanderzudröseln, was gibt es für Ursachen, okay, der Obsoleszenz. Und das wird sehr schön differenziert zwischen werkstofflicher Obsoleszenz, also dass irgendwas durchbricht, der psychologischen Obsoleszenz, dass irgendwas aus der Mode kommt. Und das liegt dann natürlich wieder im Bereich des Verbrauchers. Mhm. Aber trotzdem, finde ich, kann man nicht dann einfach dem Verbraucher die Schuld geben, weil diese Moden kommen ja auch irgendwo her und da haben die Hersteller auch wieder ihren Anteil dran. Und dieses ganze komplexe Gebilde lässt die Studie außen vor, sondern sie versucht einfach nur technisch und wissenschaftlich an das Thema heranzugehen. Und damit kann man natürlich nur begrenzte Aussagen treffen. Mhm. Und eine Aussage aus dieser technischen Untersuchung ist halt, bei diesem Druckerbeispiel oder auch bei diesen Elkos in Fernsehern, gibt es durchaus technische Gründe für die Konstruktion. Natürlich sind die nicht wünschenswert, nicht schön, aber es ist kein absichtlicher Betrug, den man vor Gericht verurteilen könnte.
Wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben? Und das würde mich nochmal interessieren, falls du es gerade noch nicht schon gesagt hast. Aber und ist die denn so, also da gab es doch bestimmt auch schon Kritik, wenn ich das richtig gelesen habe bei dem Artikel.
Ja, also die Studie ist vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben, also Behörde im Bereich des Umweltministeriums. Und das Witzige ist, es gab schon mal so eine Studie in den 70er Jahren, die hieß damals, gibt es geplanten Verschleiß? Und das war auch so ein Mammutwerk von ein paar hundert Seiten. Ich glaube, es waren auch ungefähr 300. Und das zeigt eben, was das Witzige an dem Thema ist, das ist einfach nicht tot zu kriegen. Mhm. Es wird wahrscheinlich in alle Ewigkeit diskutiert werden, einfach weil man, das ist zumindest meine Theorie, nicht schlussendlich beweisen kann, ob es diese böswilligen Designmanipulationen gibt oder nicht, weil dafür müsste man ja jedes einzelne Gerät auf der Erde untersuchen, technisch. Und also diese ganze Verschwörungstheorie kann man nicht widerlegen, weil man ja nicht alle Hersteller und alle Geräte untersuchen kann.
Sonst würde es ja als Verschwörungstheorie auch nicht funktionieren.
Genau. Und also selbst wenn man so eine Designmanipulation findet, kann in den meisten Fällen der Hersteller sich immer noch wahrscheinlich rausreden und sagen, das hat aber nebenbei auch noch den Grund XY. Ja.
Also im Zweifelsfall, ich wollte gerade sagen, im Zweifelsfall kann man halt immer argumentieren, das ist halt preiswerter. Wenn das Teil halt irgendwie so dünn ist, dass es irgendwann durchbricht, dann ist es natürlich preiswerter, weil es irgendwie ein bisschen weniger Material hat.
Genau, das kann man immer sagen, ja.
Und es kommt ja noch dazu, dass wir bei bestimmten Geräten, das hast du ja gesagt, bestimmte Nutzungsdauern selbst erwarten auch. Also wenn die Nutzer Handys kaufen und sich jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, dann wären die Hersteller ja nicht, also wird ja keiner dazu aufgefordert, eins herzustellen, was jetzt mal 5 Jahre aktuell bleibt oder so.
Das ist eben einer der Kritikpunkte auch an dieser Studie, dass die Studie nimmt tatsächlich an, so wie du sagst, dass die Hersteller versuchen, die geplante Nutzungsdauer zu treffen in der Konstruktion. Mhm. Also sie unterstellen oder vielleicht machen sie sogar Marktforschung, dass Smartphones im Schnitt 2 oder 3 Jahre genutzt werden. Dass es also reicht, den Akku zum Beispiel darauf auszulegen.
Ja.
Die Studie geht jetzt aber nicht darauf ein, ob die Hersteller vielleicht mit anderen Maßnahmen sogar dafür sorgen, dass Handys immer kürzer genutzt werden.
Wir kriegen zum Beispiel immer die Werbung.
Dadurch, dass sie jedes Jahr ein neues Modell vorstellen oder sogar alle 6 Monate.
Also Software ist ja auch ein Knackpunkt. Ne? Das ist ja, damals war das die Geschichte mit dem iPad 1. Wo denn irgendwie nochmal das letzte Update kam, was es auf einmal die Performance sowas von den Keller hat gehen lassen.
Genau.
Stimmt, ja.
Oder bei den Galaxy S-Modellen liest man es ja auch immer wieder, dass dann halt, wenn das übernächste Modell da ist, dass dann irgendwie noch ein Software-Update kommt und die Geräte mysteriöserweise halt irgendwie langsamer werden. Keine Ahnung, was dran ist. So, ne? Aber sowas ist ja auch immer eine Theorie, dass dann halt auch von außen der Hersteller nochmal mit einem Software-Update eventuell das Gerät obsolet machen
kann. Ich finde, das sind die wichtigen Punkte, über die wir mehr diskutieren sollten, als über diese böswillige Designmanipulation. Ja. Weil diese böswillige Designmanipulation kann man eh nicht nachweisen. Das wurde jetzt wahrscheinlich 100 Jahre lang versucht und es wurde noch kein Hersteller wegen Betrug verurteilt. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, aus dieser Misere rauszukommen. Zum Beispiel, man kann vorschreiben, dass die Hersteller ihre Kunden besser aufklären müssen, wie lange hält der Akku. Das kann man ja alles messen.
Ja, genau.
Man kann die Hersteller zwingen, Ersatzteile länger zur Verfügung zu stellen. Mhm. Man kann vorschreiben, dass Geräte so konstruiert werden müssen, dass sie leichter repariert werden können. Dann werden die Reparaturen wieder günstiger und so weiter. Also man kann ganz viel machen, wenn man sich nicht auf dieses Betrugsthema versteift, was leider immer in den Vordergrund gestellt wird.
Das finde ich ganz gut, weil ich glaube auch, also es gibt einfach eine geplante Marktdifferenzierung und jeder Hersteller braucht ein teures Gerät mit viel Qualität und ein Unterscheidungskriterium zum billigen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie Stefan Portek mal Displays getestet hat und es gab bei zwischen einem teuren und einem billigeren Gerät vom selben Hersteller den einzigen Unterschied, dass das Gehäuse
bei den Fernsehern
Gehäuse dicker war. Und das war der einzige Unterschied. Und die Hersteller brauchen halt Unterscheidungsmerkmale zwischen teuren und billigen Geräten und das führt oft dazu, dass die billigen qualitativ auch, also entweder so eine Designgeschichte, aber qualitativ auch zum Teil schlechtere Teile drin haben und dann führt das natürlich dann auch öfters dazu, dass sie früher kaputt gehen und da muss dann halt geregelt sein, welche Qualitätsvorgaben sind und muss da auch der Nutzer transparent informiert werden. Und zum Beispiel, was ich ganz gut fände, ist, wenn die Hersteller eh sagen, das Gerät legen wir darauf aus, dass es auf 2 Jahre hält und dann müssen auch alle Teile für 2 Jahre irgendwie qualitativ gut genug sein, dann sollen doch die Hersteller das offen draufschreiben. Dann ja, sollen die doch genau, sagen, dieses Gerät ist von uns getestet worden und ausgelegt worden, dass es 2 Jahre hält. Und dann hast du transparent, dann weißt du auch, woran du bist.
So. Das ist auch eine der Hauptforderungen des Umweltbundesamtes und eines der Ergebnisse der Studie. Natürlich sagen dann die Leute aus der Industrie, das können wir nicht machen, weil es da keine einheitlichen Standards gibt, die alle Hersteller verwenden.
Nutzungsszenarien, jeder benutzt es anders.
Und vielleicht werden auch nicht von allen Herstellern diese Sachen wirklich getestet und das heißt, dadurch würden die Geräte teurer werden, weil irgendjemand muss ja diese Tests bezahlen, wenn sie jetzt noch nicht gemacht werden. Und,
ja ich gut, aber die Standards kann man ja erstmal, also das wird nur weil es was nicht gibt, heißt ja nicht, dass es nicht geben kann.
Genau, also ich wollte nur sagen, es gibt halt Argumente dafür und Argumente dagegen. Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, dass die Studie verpufft, dass also sie in der Politik quasi nicht wahrgenommen wird. Das fände ich sehr schade, weil eben ganz viel Wissen drinsteckt und ganz viele Ansatzpunkte, die über dieses Betrugsthema hinausgehen, sondern wirklich sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen werden. Ja. Und es wäre wirklich schade, wenn diese Diskussion jetzt quasi sich nur auf diese Betrugsfälle wieder konzentriert, die immer wieder aufkommen und nicht auf das Thema Ersatzteile, reparaturfreundliche Konstruktion, Informationspflichten, das sollte einfach weiter vorangetrieben werden.
Ja, und das ist nicht verpufft, dafür haben wir ja gesorgt. Ja. Also es steht alles im Heft. Und
also als als Kunde kann man das natürlich auch beeinflussen, ne? Also je nachdem, was man kauft. Wobei der Trend ja eher, also zumindest bei den Smartphones geht es ja genau in die andere Richtung.
Ja, aber zum Beispiel bei Waschmaschinen kann man ja nachgucken. Ja. Also ich meine, das waren ja auch die Beispiele oder Drucker. Genau, die Studie hast du auch verlinkt. Kann man sich also auch die 300 Seiten noch danach durchlesen. Erstmal die Zusammenfassung bei uns.
Wenn ihr ausschaltet, lest danach die Studie durch.
Direkt die Studie.
Wochenende.
Wenn noch kein
Oder einfach den Artikel.
Genau, die CT. Das ist auch eine gute Idee.
Wart man Zeit.
Genau. Und das ist sowieso immer unser Rausgehen. Lest die CT. Neues Heft am Kiosk, im Shop.
Vielleicht sollten wir das mal als Slogan verwenden. CT spart Zeit.
CT spart Zeit, genau. Genau, und ansonsten könnt ihr uns wieder Kommentare schreiben und Hinweise YouTube im Kommentarbereich auf heise.de oder an uplink@ct.de.
uplink@ct.de.
Genau, an unsere E-Mail. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende.
Wir sind noch bei Twitter.
Wir sind auch bei Twitter, ja, bei Twitter sind wir auch. Auf Facebook sind wir auch.
Obwohl wir auch keinen Kuchen bekommen.
Genau, stimmt, wir haben auch keinen Kuchen bekommen. Genau, und ansonsten dann bis zur nächsten Sendung.
Ciao. Ciao. Ciao.